Vor langer, langer, langer Zeit hat sich ein mutiger Mann den Kopf zerbrochen, der sich nicht mit dem Status quo abgeben wollte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Martin Luther hat gerungen und dank seiner, Gott hat ihn als ein Instrument benutzt, kam die Reformation. Dank seiner fragen wir uns nicht mehr, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Wir wissen, wir haben einen gnädigen Gott. Aber ich glaube, es gibt eine andere Frage, die im Moment gilt, die im Moment aktuell ist. Und die ist nicht eine Frage des Menschen, sondern eine Frage Gottes. Wie bekomme ich einen empfänglichen Menschen? Ich glaube, das ist eine Frage, die Gottes Herz bewegt, jeden Tag neu, jede Minute neu, wenn er uns zuschaut, wenn er uns barmherzig zuschaut. Und ich bin so froh, dass Sigmund heute Mut hatte zu beten. Herr, wir bitten dich um ein Wunder für die Frau von meinem Bruder, dessen Namen ich nicht kenne, aber Gott kennt seinen Namen und den Namen seiner Frau. Und ich möchte euch ermutigen, wir sind zu 95% hier alle älter als diese Leute, die da gesungen haben. Nur meine Tochter kommt da in dem Rahmen. Aber wir dürfen alle innerlich so jung sein, wie diese Menschen da. Und wir dürfen alle als Gemeinde ein offenes, empfängliches Herz haben und Amen dazu sagen zu dieser unbeschränkt große Gnade, zu der Sigmund, Gott ist Gnade, er ist die Gnade. Der Heilige Geist ist Gottes Gnade. Und wir dürfen unser Herz öffnen und sagen, unser Gemeindeherz, gemeinsames Herz öffnen und sagen, allein haben wir vielleicht nicht Mut, aber wir sagen alle gemeinsam Amen zu Sigmunds Gebet, weil das war ein gottgegebenes, gottgewirktes Gebet. Wenn ihr den Mut habt, sagt doch innerlich oder auch äußerlich Amen zu diesem Gebet. Wer hat verstanden, wer hat es nicht verstanden? Es wurde um Gottes Berührung an einer jungen Frau gebetet, Gottes Heilung. Lass uns Amen sagen. Alles Weitere ist Gottes Sache. Amen. Von Gottes Seite steht also die Gnadenzusage. Der Gnadenbund Gottes steht. Vor 3 Wochen hörten wir davon. Wir haben uns den Kapitel 54 des Buchs Jesajas angeschaut und da hieß es, sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gottes Gnadenzusage steht. Er sagt von mir aus ja. Die Gnade ist immer da. Sie geht mit, immer bereit, dich und mich zu beschenken. Deshalb frage ich mich öfters oder hin und wieder frage ich mich, du Brinker, was ist los? Oder wenn ich mir jemanden anderen anschaue, wieso bist du betrübt? Wieso bist du geknickt? Warum läufst du so gekrümmt, du Brinker? Was ist los? Hast du was vergessen? Und ziemlich bald weiß ich, was ich vergessen habe. Meine These ist, warum? Also, meine Antwort auf die Frage, warum sind wir manchmal so geknickt, so geknechtet, so ein bisschen fertig, laufen wir durchs Leben? Ich glaube, dass es manchmal so, obwohl Gottes Zusage steht, weil wir immer wählen können und immer auch wählen müssen. Wir sind schwache Menschen und wir müssen immer wieder wählen, uns entscheiden, ob wir aus eigener Kraft leben oder aus Gottes Kraft. Ob wir nur darauf schauen, was uns möglich ist oder auch darauf schauen, was Gott möglich ist. Und ich nenne es im Gnadenmodus leben oder im Leistungsmodus leben. Aus Erfahrung kann ich sagen, da sind zwei Welten, da sind zwei verschiedenen, absolut unterschiedlichen Art und Weisen zu leben. Es gibt die Möglichkeit, im Gnadenmodus zu leben, das heißt für mich aus Gottes Kraft und zu seiner Ehre. Und es gibt die Möglichkeit, im Leistungsmodus zu leben. Das kenne ich sehr gut, kann ich auch sehr gut. Das ist aus eigener Kraft leben und wenn es gut gelingt, zu eigener Ehre, wenn nicht, zu eigener Schande. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, und heute Morgen geht es darum, wieder sich zu entscheiden, wieder drauf zu schauen. Und mein Wunsch ist, dass wir alle ermutigt werden, in diesem Gnadenmodus zu leben. Wie schon vor 3 Wochen erzählt, erlebe ich die Gnade und für mich ist Gott Gnade, das ist sein Charakter. Erlebe ich die Gnade, den Heiligen Geist, Ruach Gottes, zweierlei. Einerseits als einer sehr einfühlsamen, sehr, sehr verständnisvollen Freundin, Wegbegleiterin, aber dann erlebe ich Gott auch seine Gnade, auch als eine Königin, als eine Person mit Rückgrat, mit Selbstbewusstsein und auch manchmal sehr unbeugsam. Natürlich auch meinetwegen, nicht seinetwegen, Gottes wegen, aber manchmal ist Gott sehr hartnäckig, seine Gnade ist manchmal unbeugsam und sagt so nicht, wenn du möchtest, so nicht, sondern so, wie ich es sage. Das heißt, Gott will, wie schon gesagt, immer wieder eine Entscheidung von uns. Und immer wieder vor jeder nächsten Handlung, vor jedem nächsten Schritt besteht, glaube ich, Wahlpflicht. Wir können uns und müssen uns immer wieder entscheiden, immer wieder neu. Möchte ich im Gnadenmodus leben oder im Leistungsmodus? Will ich im normalen menschlichen Leistungsmodus bleiben, wo alles von mir abhängt, oder darf ich dazu kommen? Willst du das oder darf ich dazu kommen, fragt Gott. Und dann aber erlaubst du mir, dass alles von mir abhängt. Auf diese Entscheidung kommt es an. Und wenn man sich für den Gnadenmodus entscheidet, dann geht es darum, unter der Gnade zu gehen. Es gibt dieses schöne Lied, geh unter der Gnade. Du kannst unter den Gnadenmodus, unter die Gnade gehen, in der Gnade bleiben, in der Gnade leben, danach handeln und darin wachsen. Darum geht es heute. Wir haben ein überreichlich großes Maß an Gnade bekommen, jeder von uns. Und es geht darum, dass wir nicht unter unser Niveau bleiben. Dass wir diesen reichlich zugeteilten Maß nicht verlassen und nicht versäumen. Warum tun wir es immer wieder, die Gnade versäumen? Es ist mir ein bisschen peinlich, das so zu sagen, aber meine Vermutung ist es letztendlich aus Misstrauen. Weil jedes Mal frag ich mich zumindest, oder ich hoffe immer seltener, aber so ist es, dass ich mich immer wieder frage, ja gut, will Gott auch in dieser Situation jetzt wirklich etwas schenken? Wird er es auch rechtzeitig tun? Und wenn er schenkt, was schenkt er dann? Und warum hat er einen Hintergedanken? Erwartet er etwas von mir? Und wann? Was ist das dann für eine Gegenleistung? Wer weiß, was er dafür wollen könnte? Ziemlich bald weiß ich dann danach, das sind relativ dumme Überlegungen und obwohl sie so dumm sind, leben wir oft danach und berauben uns der atemberaubenden Gnade aus Jesaja 54. Ja, wir berauben uns, denn Gott ist nicht so, dass er uns seine Gnade aufdrängen, aufzwingen oder hinterher schmeißen würde. Nein, so ist er nicht. Dafür ist sie ihm zu kostbar. In der Gnade wachsen ist das Thema heute. Wie wachse ich in der Gnade? Es ist eine aktive Sache. Obwohl die Gnade reines Geschenk ist, ist das Leben aus Gnade ein aktiver Weg. Ich lade euch ein, uns einige Texte anzuschauen. Den ersten Bibeltext finden wir im Evangelium des Matthäus im Kapitel 19. Da geht es um einen jungen Mann, der auch noch dazu reich war. Und er fragt nach dem ewigen Leben. Und ich würde sagen, er fragt nach dem Leben aus Gnaden, weil das ist für mich, wenn ich ein bisschen nachdenke, eigentlich das Gleiche, das ewige Leben, Leben von ewiger Qualität oder Leben aus Gnaden. Und er fragt Jesus, wie komme ich an das ewige Leben? Und Jesus hört ihm eine Weile zu und dann sagt er, du hast zu viel, junger Mann. In Ratingen, wo wir noch wohnen, haben wir eine große Wohnung, die ist sehr schön, sehr viel Luft, sehr viel Raum, aber wir haben einen sehr kleinen Kellerraum. Als ich ihn damals, vor einigen Jahren, als wir nach Ratingen umziehen wollten, angeschaut habe, habe ich die Krise bekommen. Ungefähr 7-mal gefühlt so wenig, 7-mal weniger als in dem Haus davor. Also hieß es damals vor dem Umzug, wir hatten einen vollen Keller, hieß es ausmisten, 7-mal weniger mitnehmen. Oder, wie ein Freund sagte, wird ein Zimmer zur Rumpelkammer. Und da standen wir vor der Entscheidung, ausmisten oder Rumpelkammer. Willst du deinen ganzen Krempel mit beibehalten, beraubst du dich Wohnraum, Lebensraum. Und das ist mir ein Bild für das Leben aus Gnade geworden. Ich erkläre warum. Also zurück zum reichen Mann. Ich lese aus Matthäus 19. Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Geh hin, verkaufe, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelsreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Ein Reicher kommt schwer ins Himmelsreich. Und jetzt können wir schon bestimmt hier zu 90% sagen, oh Gott sei Dank bin ich nicht reich, also ich komme rein. Aber ich glaube, hier geht es nicht um Besitztümer, um Immobilien, hier geht es auch nicht um Geld. Ich glaube, hier geht es darum, dass wir mit allem inneren Krempel, was wir uns durch die Jahre angesammelt haben, an Überzeugungen, an liebgewonnenen Sachen, an inneren Schätzen, die wir hüten und nicht so gerne loslassen und abgeben wollen, dass wir uns da schwer auf die Gnade einlassen. Wir wollen geistlich leben, das wollen wir schon, wir wollen aus Gnade leben, haben aber viel zu viele Vorstellungen, was wir unbedingt noch dazu brauchen, wovon wir uns innerlich nicht trennen können, was wir alles selber können, was wir alles am besten selber können und am besten selber machen möchten, da man uns schon 7000 Mal dafür überschwänglich gelobt hat. Und so stehen wir aber vor dem Eingang des Raums der Gnade und passen nicht durch. Wir stehen wie ein beladener Kamel, der durch ein Nadelöhr versucht durchzukommen, aber das geht nicht. Der innere Umzug in den Gnadenmodus klappt nicht mit den 7000 Umzugskartons und Päckchen und Bündelchen auf dem Buckel. Das hat nicht viel mit allein aus Gnaden zu tun. Das heißt, ein heiliges Leben, ein Leben aus Gnaden, geht immer durch eine notwendige Verengung hindurch. Auch beim Fliegen, ihr kennt es, wir kennen es alle, auch beim Fliegen gibt es Gepäckbegrenzung, Gewichtsbegrenzung und zumindest wenn wir zu der Verwandtschaft nach Bulgarien fahren, sind immer zum Schluss am Wiegen und ja, wie schwer sind die Koffer und müssen immer irgendwas weglassen, damit wir fliegen können. Jochen Klepper hat ein wunderbares Gedicht dazu geschrieben. Das Gedicht heißt Der Heilige. Und auch hier geht es nicht um materielle Besitztümer, sondern um liebgewonnenen Sachen, um Überfluss, der stört. Das Gedicht. Man hat ihn mit lastenden Mänteln behängt, mit bunten, befleckten und reinen. Er trug sie geduldig, das Antlitz gesenkt und nahm sich von allen nicht einen. Jetzt hat er den letzten beiseite gelegt, den Ruhm. Und nun ist er Befreiter. Er wartet von nichts mehr berührt und bewegt, wie Jakob am Fuß seiner Leiter. Wollen wir den Himmel offen sehen, so wie Jakob damals, den Zugang zum himmlischen, zur himmlischen Gnade bekommen, müssen wir die lastenden Mäntel ablegen. Aber wir wollen uns nicht so gern ausziehen, wir wollen nicht so gern die Krone ablegen, nicht so gern und nicht so leicht. Leistung, Image, gute Position, eigene liebgewonnene Sächelchen dieser Art können unglaublich fest an uns kleben. Wir können auch weiter so leben mit all dem Krempel. Und Gott hat uns auch so lieb. Aber mit diesem Krempel werden wir es vermutlich nicht erleben, den Himmel offen zu sehen, wie Jakob. Die Himmelsleiter und ganz oben Gott, der Thron Gottes, der Thron der Gnade, wovon schon zwei Lieder so passend da drin die Rede war, obwohl Bernd das nicht wissen konnte. Das passte super. Das können wir nur dann sehen, wenn wir alles wie Jakob hinter uns gelassen haben. Ja, und dann schauen. Im Hebräerbrief Kapitel 4 steht, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Lass uns freimütig hinzutreten. Ich glaube, das ist ein gutes, wichtiges Wort, freimütig, freies Gemüt, freie Seele, mit einer freien Seele hinzutreten, mit einer aufgeräumten Seele hinzutreten zum Thron der Gnade, innerlich frei, sich innerlich frei gemacht. Es ist ein höchst aktiver Prozess, in der Gnade zu leben. Einerseits ist es das Ablegen, wovon ich gerade gesprochen habe, und es ist aber auch ein Nehmen. Es ist nicht nur dieses, Herr, ich lasse alles und ich habe jetzt nichts. Es ist auch ein Nehmen. Und dieses Nehmen ist genauso wichtig wie das bewusste Ablegen. Johannes sagt, am Anfang seines Evangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, haben wir alle genommen. Freimütig hinzutreten und dann nehmen, wir dürfen nehmen. Die Gnade muss genommen werden. Gott reicht uns seine Gnade dar, aber wir müssen sie aktiv nehmen. Wie Sigmund das machte. Herr, wir bitten dich um ein Wunder. Und jetzt wir alle, die wir hier sind, wir machen uns offen für das Wunder. Das geschieht nicht dadurch, dass wir uns offen machen, aber wir empfangen es. Wir machen uns offen. Wie das Wunder von Gott geschaffen, erschaffen, und uns geschenkt wird, ist eine andere Sache, Gottes Sache. Aber es ist unsere Sache zu nehmen. Das Wunder, wovon Sigmund sprach, gebetet hat, hier in der Versammlung, nehmen. Und ein letztes Bild. möchte ich bringen. Es waren einige, aber vielleicht ist dieses letzte das Bild für zwei, drei von euch. Und zwar ist es ein sehr organisches Bild aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Weinstock und die Reben. Jesus sagt da: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bevor Jesus geht, und er weiß, der Heilige Geist wird kommen, sagt: Bleibt in mir und bringt Frucht. Wir Menschen, wie schon gesagt, suchen von Natur aus Erfolg, Anerkennung, freuen uns über Applaus. Keiner ist davon frei. Es ist menschlich, es ist okay. Aber als geistliche Menschen wissen wir um etwas qualitativ anderes, und das ist die Frucht. Erfolg entsteht durch Leistung. Frucht entsteht nur durch Gnade. Erfolg hat eine Qualität, Frucht hat eine vollkommen andere Qualität und entsteht nur durch Gnade. Warum sagt Jesus: Ohne mich könnt ihr nichts tun? Wir können auch ohne Jesus viel tun und auch recht erfolgreich sein. Aber eins können wir ohne Jesus nicht, und ihr wisst schon was: Frucht bringen. Frucht von ewigem Bestand. Ein Freund sagt, im Himmel wächst schon ein Bäumchen, ein Dobrinka-Bäumchen, und da wachsen schon, und da gibt schon die eine oder die andere Frucht. Wie schön. Frucht von ewigem Bestand. Das geschieht nur durch den Anschluss an Jesus. Er in uns und wir in ihm. Dann entsteht Frucht. Klar können wir auch ohne ihn powern, schuften, leisten, glänzen, Burnout bekommen. Aber Frucht können wir ohne ihn nicht bringen. Frucht wird nicht erschuftet, nicht erleistet. Frucht wird nie erzwungen und erpresst, sondern nur empfangen. Frucht wächst ohne Ziehen und Zerren. Frucht wächst zu Gottes Zeit. Die Lebenssäfte Jesu durchströmen dich und machen dich fruchtbar. Ohne ihn kannst du nichts Wesentliches tun. Das ist wunderbar, Frucht bringen, cool. Aber auch in diesem Text gibt es ein unangenehmes Wörtchen, für mich unangenehm, was die Königin Gnade spricht. Beschneiden oder reinigen. Kannst dir aussuchen, welches Wort dir besser gefällt. Eine jede Rebe an mir, sagt Jesus, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ich muss ehrlich sagen, mich schmerzt das Beschneiden. Ich mag es nicht. Auch wenn ich darunter leide, wenn ich merke, ich habe viel zu viel Krempel wieder angesammelt, inneren. Auch dann tut es weh, mich zu trennen. Aber um mehr Frucht zu bringen, genau wie in der Natur, es ist genau wie in der Natur, oder um in der Gnade zu wachsen, ist Beschneidung unbedingt notwendig. Ich seufze, ich jammere, ich stöhne, ich weine, ich zappele. Wenn Gott beschneidet, dann tut es weh. Aber es gibt den wunderbaren Schwellenmoment, oder es gibt immer wieder diese Schwellenmomente, wo du und ich uns entscheiden müssen. Soll das bislang alles sein an Hingabe, was ich gelebt habe? War es bis hierhin mit der Nachfolge oder darf es weitergehen, damit mehr Frucht entsteht? Und da hast du, da hab ich alle Freiheit zu sagen: Nein, danke, es reicht mir. Aber du und ich, wir haben auch die Freiheit zu sagen: Ja, wir gehen weiter, Jesus. Mach, Weingärtner Gott, beschneide, reinige, Heiliger Geist. Ich kapituliere vor dir, ich ergebe mich, ich widme mich neu und vorbehaltlos dir. Ich lasse mich und ich lasse mich dir. Ergebung. Und dann, ich rede von mir, dann weine ich weiter, aber die Tränen haben dann eine neue Qualität. Das sind ganz andere Tränen. Es sind Tränen der Erlösung, Tränen des Glücks, Tränen der Zugehörigkeit. Ich darf am Weinstock bleiben. Ich ergebe mich der Königin Gnade. Ich ergebe mich Gott. So auch meine Einladung an uns, an euch und an mich, mit den Worten von Paulus aus Römer 12. Weil ihr, wir, Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Amen.